Ich kann aus mir rausgehen, wenn ich die Leute kenne, mit denen ich zusammen bin und denen ich es gut kenne. Mhm. Dann kann ich manchmal ein kleiner Treiber auf sein. Und dann waren wir wirklich eine Band, die hat United Servilat
geheißen. Unvergessen. Unvergessener Bandname. Einer der besten bis heute. War es bei euch lustig daheim?
Für mich nicht. Mhm. Aha, nein. Also mein Vater hat mir Seiten applaudiert daheim oder so, sondern das in die andere Richtung gegangen. Mei, ist der Bub blöd. Mhm.
Das war die Grundhaltung, oder?
Genau, ja.
Ich habe mich zum Beispiel, als ich jünger war, immer gefragt, und als ich das noch nicht gemacht habe, warum bleibe ich immer wo stehen und schaue was an und die anderen gehen weiter?
Wenn ich jetzt da sehe, die ins Handy reinschauen, sage ich, ja, Kruzifix, da sind überall Menschen, die man anschauen kann, die nicht mehr zuschauen kann. Das Kreuz nicht gestellt, die Platte davor hingelegt. Und hat gesagt, die neue Scheibe vom Papst ist da und mit Heavy-Strom-Gitarren-Solos und es geht richtig rund, Punk-Nummern, alles drauf. Und zur Feier des Tages holt die Pfarrersköchin überbackene Hostien da aus dem Keller rauf. Okay. Und da hat das einen Schwachsinn halt geschrieben.
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ringelstädters Rendezvous aus den Bayernwerkstudios. Und heute freue ich mich sehr über meinen Gast, den ich persönlich eingeladen habe, weil ich große Lust habe, mit dir mal eine Stunde zu verbringen, ohne große Hektik rundherum, was wir normalerweise gewohnt waren in unserer jahrelangen ja auch Zusammenarbeit und Kollegenschaft. Günter Grünwald, schön, dass du da bist.
Ich bin wahnsinnig froh, dass du mich eingeladen hast.
Ja. Du, Günther, der Podcast heißt Ringelstädters Rendezvous. Beim Rendezvous, ich weiß nicht, wann dein letztes Rendezvous war und wie erfolgreich es war, muss man sich eigentlich so ein bisschen vorstellen. Deswegen darfst du dir jetzt mal in deinen Worten vorstellen und dann kriegst du ein Geschenk.
Ah ja, also dass ich Günter Grünwald heiße, hast du ja
schon erwähnt.
Eingangs erwähnt und so, ja. Ich habe lange, lange Zeit Solo-Kabarett-Touren gemacht, seit Ende 2014 nimmer. Und
24 meinst du?
24.
Genau.
Ich bringe das sehr oft durcheinander.
Ja.
Ich sage 14 und...
Meine aber 24.
Genau, ja. Weil für mich ist 1998... vor ein paar Jahren gewesen, aber das sind schon vor ein paar vielen Jahren. Also 24 im Dezember habe ich aufgehört und seitdem trete ich mit ein paar Freunden, die eine Band haben, trete ich noch auf, da machen wir Musik zusammen und auch Kabarettnummern mache ich da auch.
Du kriegst jetzt das Geschenk und hast eigentlich schon super Anmoderation selber gemacht, weil du ja auch als ehemaliger Fernsehmoderator natürlich das Fach gelernt hast. Das erste Thema ist schon versteckt in dem Geschenk. Du darfst es öffnen.
Ist ein Beichel.
Ist ein Beichel und das habe ich ausgewählt und hoffe sehr, dass du es noch nicht hast, weil ich weiß, dass du zu dem Thema, um das es geht, vieles hast oder zumindest vieles weißt. Und jetzt hoffe ich, dass du das noch nicht hast und dich ein bisschen freust.
Der Franz Zappel.
Ja, genau. Ein Buch, ich habe mich ein bisschen recherchiert, also über Frank Zappa.
Das ist übrigens die beste Biografie, die es gibt.
Ach, scheiße, ich hab's gewusst.
Also, logisch, aber ich habe die auch mehrmals gekauft, weil ich es verschenke.
Dann darfst du das auch verschenken.
Das behalte ich natürlich.
Okay. Ich habe dir dieses Buch geschenkt, weil ich von dir weiß, dass du wahrscheinlich unter der Sonne der größte Fan von Frank Zappa bist.
Einer der größten auf jeden Fall, ja, absolut.
Da würde ich gerne anfangen. Ich möchte eigentlich mit dir halt mehr über Musik reden, weil das ist, wo man dich ja jetzt eigentlich erst in der späten Karriere so kennenlernt, dass du das ja eigentlich bist. Also zumindest
mit dem habe ich ja auch angefangen.
Also genau. Wie kamst du dieser, nennen wir es mal, Fantum für Frank Zappa eigentlich?
Das ist, das war dann schon so, ja, eigentlich Anfang der 70er, also zum Zappa dann eher Mitte der 70er gekommen, so 74, glaube ich, ist Roxy and Elsewhere rausgekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe vorher schon, also ich habe Musik, mir haben Beatles zum Beispiel nie interessiert. Inzwischen weiß ich, was das für Granaten sind, aber damals haben mich die nicht interessiert, mich haben Beatles nicht interessiert, mich haben die Stones nicht interessiert. Das Erste, was mich interessiert hat, das war der Rory Gallagher. Aha. Und ein Freund von mir, da haben die Eltern einen Schallplattenladen gehabt. Und er hat am Sonntag den Schlüssel gekriegt. Da waren wir einen ganzen Sonntag da drin und haben uns durch die Platten durchgehört. Und da bin ich auf den Zappa gekommen. Und der hat mich komplett umgehauen. Ich habe damals auch so Sachen gehört wie Miles Davis, Bitches Brew hat die Platten geheißen. Es war also die Erfindung von Fusion Jazz Rock und so mit John McLaughlin und Herbie Hancock, wer da alles mitgespielt hat. Und dann bin ich eben auch auf Zappa gekommen. Und alle anderen haben gesagt, durcheinander Chaos. Und das war es für mich nie. Also ganz komisch, für mich war Zappa-Musik, auch die schrägsten Sachen, war für mich nie ein Durcheinander. Was Leute, die halt mit der Musik nicht so vertraut oder mit der Musik nicht so fangen können, sofort immer sagen, das ist ein totaler Durcheinander, das ist ja furchtbar.
Nein. Und Zappa ist natürlich schon wahnsinnig exzentrisch, finde ich, als Biografie, als Künstlerbiografie. Auch einer, der so der auch nie festzulegen war, wo man jetzt gesagt hat, ah, Zappa, ja, kenne ich, sondern es kam garantiert das Nächste und es war völlig anders. Und ich habe immer, wenn ich darüber nachdenke, dass ausgerechnet du so ein großer Zappa-Fan bist, denke ich mir, vielleicht hat dieser Zappa auch diese Exzentrik, die du so gar nicht hast. Also ist das was man, wo man sich so, war schon cool, wenn man das ein bisschen hätte. Ist das so oder möchtest du gar nicht so sein?
Nein, ich möchte es nicht. Okay. Ich möchte es nicht. Dieses nur selber wissen, wo es lang geht. Alle anderen, die da was erzählen wollen, muss man jetzt gar nicht genau zuhören, weil es eher Quatsch ist und sowas, weil selber weiß man ja, was los ist. Und das war ich nie. Also ich habe schon immer auf andere Leute gehocht, was sagen die? Oh, gar nicht schlecht. War ich doch ein bisschen auf dem Holzweg. Und das habe ich so wirklich überhaupt nicht von ihm. Und das hat mich früher nicht interessiert. Wer ist er, für was steht er? Das war mir wurscht. Mir hat die Musik total gefallen. Das ist erst später dazu gekommen, dass man gemerkt hat, der Mann war hellsichtig. Ja. Der hat viel Sachen, was jetzt in Amerika schiefläuft hat, der schon in den 80er Jahren ein paar Sachen gesagt hat.
Und wann hast du eigentlich Gitarre spielen angefangen? Also war das so dein Erstinstrument?
War mein Erstinstrument. Ja, zuerst war es eine Wandergitarre, habe ich zu Weihnachten ein Geschenk gekriegt. Und da wäre ich vielleicht so 10 gewesen sein oder so. Und dann habe ich halt so Unterricht gekriegt. Waren wir zu dritter, 2 Mädchen und ich mit Wandergitarren dort gehockt. Und irgendwann habe ich relativ schnell gemerkt, dass ein Bienchen zum Herum nicht die Musik ist, die ich machen möchte.
Nicht?
Und nein.
Komisch. Also gerade das herausragend ist.
Da, wo die Leute drauf abfahren, klar. Und dann habe ich die Gitarre weg da und sowas und habe dann, glaube ich, erst mit so 14 oder sowas habe ich es dann wieder rausgeholt. Und dann sind eben diese Sachen gekommen, Rockmusik, Gallagher, und habe mir gedacht, Mensch, in der Band spielen, das war das Größte überhaupt. Und habe dann vom Freund von meiner Schwester, der war Tanzmusiker und der hat eine Framus-Gitarre übrig gehabt und die hat er mir geschenkt. Eine Seitenlage, da heißt ein Flickflack zwischen die Seiten und Griffbrett machen, genau. Also war eigentlich unspielbar, das Ding. Aber trotzdem, das ist neben mir im Bett gelegen. Also das war für mich das absolut Hexte.
Und hast du richtig geübt? Also warst du ehrgeizig?
Nein, überhaupt nicht. Das merke ich auch heute noch. Also wenn ich spiele, ich habe im Prinzip keine Ahnung, was ich da treibe. Also ich habe keine Noten und sonst irgendwas, kenne ich nicht. Ich bin reiner Instinktspieler und sowas. Das kann dazu passen. Und da habe ich dann was rausgefunden. Mensch, das passt so, die Tonarten muss ich bloß auf dem Griffbrett verschirmen. Hat sich irgendwann rausgehört, das ist die Pentatonik. Mhm. Und da bin ich eben selber ursprünglich draufgekommen.
Also eigentlich hast du die erfunden, kann man sagen.
Eigentlich schon, ja. Ich habe ja bloß mein Maul gehalten, weil die Leute nicht brüskieren will.
Jetzt habe ich die vor kurzem live gesehen auf der Bühne mit der Band Red Gumbo. Und ich habe mich irgendwie so für dich so gefreut, weil ich mir gedacht habe, das war wahrscheinlich mal der Plan in deinem Leben, so da mit der Gitarre auf der Bühne zum Stehen. Da unten sind irgendwie ein paar hundert Leute. Und man spielt die Musik, die man gern hat, wahnsinnig analoge Stimmung, sag jetzt mal. Also es war total angenehm, dass man so, sage ich mal, älteren Herren beim analog Musik machen mit Leidenschaft zuschauen kann. War das so der Lebensplan des Günter Grünwald gewesen?
Das war es schon, ja. Bis so Anfang der 80er, bis 83, 84, 85 und dann auch noch 86 haben wir auch noch mit der Band gespielt. Die Red Gumbo Leute waren damals auch mit in der Band, also die kenne ich praktisch schon seit die 70er Jahre, seit ich Musik gemacht habe. Schon auch mit anderen immer gespielt, aber mit denen eben auch. in einer Band und dann waren wir wirklich eine Band, die hat United Servilat
geheißen. Unvergessen. Unvergessener Bandname. Einer der besten bis heute. Da läuft einem das Wasser im Mund genau. zusammen.
Nicht. Sind wir aber oft angekündigt worden als United Servilat. Aber United Servilat würde
ich. Da muss ich immer dran denken, dass ich mal irgendwo aufgetreten bin bei irgendeinem Open-Air-Festival, war gemischt Kabarett und Musik. Mhm. Und dann kam, und wir standen da so zusammen und da war so eine Plakatwand. Und dann kam, da war das eine, war ein Reggae-Festival und daneben war so, waren so Kabarett-Sachen. Und dann kommt ein Mann mit Rasterlocken und schaut auf diese Plakatwand und sagt zum anderen, der dabei war, sagt, oh, den kenne ich gar nicht, Urban Pryle. Urban Pryle wäre ein super Name für
eine
Reggae-Band. Habe ich einmal erzählt am Urban Pryle. Da hat er gesagt, das ist ihm nie wieder passiert. Also ist nie zu ihm durchgedrungen. Aber also United Servilat finde ich immer noch bis heute einen der besten Bandnamen. ich habe die, glaube ich, in Ingolstadt gab es das Diagonal, kann das sein?
Genau, ja.
Ich glaube, da habe ich einer der letzten Konzerte von euch, muss das ich da Konzert erlebt haben.
Oder Neue Welt oder sowas, genau, irgendeine von den Kleinkunstbühnen in Ingolstadt, ja.
Und das war quasi die Band des Günter Grünwald, mit der er groß rauskommen wollte? Oder wolltest du schon, oder?
Absolut,
du
hast
schon
Wir haben ja dann sogar Platten aufgenommen, also ohne Plattenfirma, die haben wir selber finanziert. Und die gibt es heute noch in England auf eBay, hat die einer angeboten. Und das war der Plan. Und dann hat es aber immer wieder Besetzungswechsel gegeben, wie es ja so ist bei Bands. Wir waren ja auch mit Bläser und waren ja, glaube ich, 7, 8 Leute oder sowas. Und dann auf einmal hat es wieder geheißen, und derzeit steigt der Schlagzeuger aus. Und jetzt der Bassist steigt da aus. Und irgendwann habe ich einfach die Schnauze voll gehabt und habe gesagt, das wird nichts mehr. Also höre ich auf mit Musik. Und dann haben wir gedacht, aber was mache ich jetzt? Und dann bin ich eben auf die Idee gekommen, Kabarett vielleicht lor auf Bühne gehen, weil ich bei Servilat ja auch schon ein bisschen Scherze gemacht habe und so. Und denke, das war es vielleicht auch.
Vorhin hast du gesagt, dass der Anfang quasi deiner Leidenschaft für Musik über den Freund deiner Schwester war, der einen Plattenladen gehabt hat.
Genau.
Du hast
mein Freund, seine Eltern haben, es war ein Schulfreund von mir.
Okay, der war Schulfreund.
Die Gitarre war auch vor einem Freund von
meiner Schwester. Ach, so war genau so was. Aber du hast ja später dann auch einen Plattenladen gehabt in Ingolstadt. Wie kam es dazu? Also in Ermangelung von Ideen der Lebensplanung oder aus Leidenschaft?
Beides, in dem Fall wirklich beides. Das war so, ich habe zuerst einen Naturkostladen gehabt. Ab Februar 83 habe ich einen Naturkostladen aufgemacht und das war schwierig in Ingolstadt. War der erste Laden, Naturkost war jetzt halt noch nicht der Brüller und Biokosten und sowas. Aber nach einem Jahr oder sowas, wie so ein alter Lanz-Diesel-Traktor ist er dann angelaufen und dann haben wir gesagt, jetzt läuft er schon langsam, jetzt kann man davon leben. Dann hat der Hausbesitzer gesagt, er muss das Haus umbauen, diese uralte Hütten, die muss renoviert werden. Er darf uns gerne als Mieter behalten, aber wir müssen halt ein Jahr ungefähr pausieren. Und das geht ja nicht. Kannst ja nicht einen Laden ein Jahr zumachen. Und zufälligerweise hat dann ein Bekannter von mir, den habe ich getroffen, gesagt, ja, er geht jetzt weg von Ingolstadt und er verkauft seinen Plattenladen. Der hat einen Schallplattenladen gehabt und so, weil er eben Ortswechsel. Und dann habe ich ihm den abgekauft. Danach hat sich herausgestellt, der Ortswechsel war nicht der einzige Grund. Der Hauptgrund war, dass in der Fußgängerzone ein Müllermarkt aufgemacht hat. Was ich nicht gewusst habe, aber er gewusst hat.
Okay.
Das komplette Kellergeschoss, Schallplattenverkauf. Mhm. Und dann ist da auch noch losgegangen, der Umstieg auf CDs. Und ich habe so einen kleinen Plattenladen gehabt. Vor allem, obwohl mich die Musik jetzt nur so mittel interessiert hat, ein großes Heavy-Metal-Angebot gehabt. Und waren halt da und so Mettler drin.
Ja.
Da. Und das war
angenehme Zeitgenossen.
Also das war absolut angenehme Zeitgenossen. Ja. Und da war ja in der Zeit, ich habe dann auch Karten Verkauf gemacht, zum Beispiel für Rock am Ring und solche Sachen. Und da ist mal reingekommen, so ein Metal-Typ, schaut mich an und sagt:
Zwei.
Habe ich gesagt: Zwei was?
Karten?
Ich sage: Zwei Karten für was? Rack, Monsters of Rack.
Monsters of Rack.
Ja, aber der war in Ordnung. Wirklich ein total netter Kerl.
Aber was ich mit dir, ich meine, jetzt kennen wir uns wirklich einige Jahre, was ich mit dir überhaupt nicht zusammenbringe in meinem Kopf, ist Verkäufer. Dass du jemand warst, der also dem als Verkäufer geboren war direkt.
Ja, da tut er mir auch Haut. Also mich als Verkäufer zum sehen. Aber das war im Naturkostladen, die Leute haben gewusst, was sie wollen. Wenn sie eine Beratung braucht haben, dann habe ich ihnen erklären können, wie man einen Hirsebrei macht oder so. Ja. Und
Wasser rein.
Genau, Wasser, Hirse und dann warten, essen. Und wenn es nicht schmeckt, dann haben wir es zu früh probiert. Und bei den Platten, bei Musik haben wir einigermaßen auskennt und da sind ja auch die Leute reingekommen und durchblättert. Und dann hat auch, können wir die einmal anhören und so. Das ist, und das war damals auch so, dass man im Müllermarkt die Platten nicht anhören hat können.
Nur im Rom, oder? Da muss man bin damals nach München gefahren. Fußgängerzone, Rom, direkt neben Beate Use. Und zwei Fliegen mit einer Klappe.
Ja. Und da habe ich mal einen mit der Müllertüten marschieren sehen, der vorher bei mir im Laden drin war. Und dann habe ich ein Plakat gemacht und da habe ich dann draufgeschrieben, jetzt neuer Service, bei mir Platten hören, bei Müller kaufen. Und das ist auch sehr gut.
Das war dann das Ende von dem Plattenladen, oder?
Ja. Noch nicht ganz. Die hat dann ein Nürnberger, der Second-Hand-Läden gehabt hat, Plattenläden, der hat meinen Laden gekauft und ich habe dann da drin noch ein paar Monate gearbeitet, bis dann jemand anders rein. Ich habe dann halt aufgehört. Da habe ich übrigens auch meine erste Anzeige gekriegt mit dem Plattenladen wegen Verunglimpfung einer Religionsgemeinschaft.
Ah, schön.
Ja, weil ich habe beim Woolworths, die haben ja eine Kunstabteilung gehabt, sozusagen. Ja. Die haben ja echt, ich weiß nicht, ob es echte Mona Lisas waren, aber haben zumindest sehr echt ausgeschaut. Und die haben auch ein Kreuz gehabt, so aus Gips mit Dings, also ein Kreuz, ein religiöses Kreuz mit Christus, mit Rosen verziert und alles. Und das war so abscheulich. Mhm. Das habe ich dann bei mir in die Auslage reingelegt und habe dann noch eine Platte gekauft mit echten Papstreden damals. Also es war echte Platten, wo man gekriegt hat. Also das Kreuz nicht gestellt, die Platte davor hingelegt und habe gesagt, die neue Scheibe vom Papst ist da und mit Heavy Stromgitarren-Solos und es geht richtig rund, Punknummern, alles drauf und zur Feier des Tages holt die Pfarrersköchin überbackene Hostien noch aus dem Keller rauf und da hat es einen Schwachsinn halt hingeschrieben. Und da ist eine Klosterschwester vorbeigegangen und die hat dann gesagt, so nicht. Und habe mir dann tatsächlich angezeigt.
Und weil du gesagt hast, das war deine erste Anzeige.
Und auch die letzte.
Also Gott, das war jetzt
natürlich. Das war die einzige.
Ja, lustigerweise haben wir heute gedacht, also dass wir uns sagen, dass wir mal nicht ganz von vorne immer anfangen, so biografisch, sondern dass ich mal gern von hinten anfangen darf. Es ist ja noch nicht hinten. Ziemlich weit hinten schon. Und zwar, weil du eben 2024 aufgehört hast, auf Kabarettbühnen zu gehen und das hatte ja einen extrem unlustigen Grund, weil wirklich zwei deine vertrauten Menschen, die dich immer betreut haben, verstorben sind und dann hast du irgendwie gesagt, okay, das macht für mich einfach keinen Sinn mehr, da so rumzufahren, allein, das hat ja irgendwie keine Freude bereitet. So hast du es mir jedenfalls erzählt, dass du das nicht machen willst. Und das fand ich irgendwie, das habe ich irgendwie bewundert, dass du jemand bist, der offensichtlich doch immer so einen kleinen Kosmos an Menschen braucht, mit denen er sich wohlfühlt. Und wenn der wegfällt, dann macht es dir keinen Spaß mehr. Ist das so?
Das ist auf jeden Fall so. Also ich kann, also Leben oder sowas, habe eine Zeit lang allein gelebt und sowas, hat mir auch nichts ausgemacht. Ich bin niemand, der sagt, Hauptsache Beziehung, allein kann ich nicht leben und wenn es eine schlechte Beziehung ist, das nicht. Gibt es ja viele Leute, die können nicht allein sein und so. Aber da war es so, dass die Agentin, die meine Termine gemacht hat, überraschend einfach da im Sommer gestorben ist, 2024 und zwei Wochen später mein Technikerfahrer und extrem guter Freund, mit dem ich seit meinem ersten Auftritt unterwegs war und der ist dann auch gestorben und eigentlich wollte ich dann schon am nächsten Tag aufhören, aber dann habe ich gesagt, dann ziehe ich das Jahr einfach nur durch. Da war die letzte Veranstaltung im Dezember ausgerechnet in Ingolstadt, wo auch mein erster Auftritt war und das war dann, haben wir mal schon gedacht, ja, das ist jetzt ein runder Ausstieg. Ja. Kurz danach haben wir uns zwar dann doch gedacht, aber irgendwer mehr die doch aufhören, also ohne dass von außen der Einfluss kommt. Also es war kein fremdbestimmtes Aufhören. Aber das waren ja Ereignisse, wo mich so veranlasst haben, aufzuhören. Und ich denke, Mensch, eigentlich möchte ich doch selber einfach gern sagen, wann Schluss ist. Und habe tatsächlich nochmal überlegt, ob ich einfach nochmal 2 oder 3 Jahre nochmal dranhänge. Und dann habe ich mir gedacht, ja, und irgendwann an der Straße bleibt mir dann noch ein Hauer Carpendale hinterher. Wie viele Abschiedstourneen magst du noch? Und dann ist es auch losgegangen, dass ich mich so wohl gefühlt habe mit nicht um 4 Uhr auf die Uhr schauen, oh, um 6 Uhr muss ich dort sein, jetzt müssen wir losfahren. Und dann war es irgendwann war's klar. Also im Solo-Kabarett nicht mehr, aber mit der Band schon.
Und was hätte dir dann, war das so, dass dir abgegangen war quasi dieser Rhythmus oder die Sache als solches?
Die Sache als solche. Also du bist auch viel unterwegs, ja. Du weißt, wie es ist. Das Tolle ist, auf der Bühne zum Stehen. Das Drumherum ist so mittel.
Mittel bis furchtbar manchmal.
Genau, ja. Aha.
Also in erster Linie tote Zeit.
Tote Zeit,
das ist
genau.
So, ja. Das, wo man mit dem Älterwerden merkt, so, ja. Jetzt habe ich gerade auch heute wieder erfolgreich 2 Stunden verschissen. Einfach, genau. Ja. Wunderbar. Ja. Oder 5. Also es war die Sache.
Es war, wenn irgendwann einmal sich doch der Captain Kirk durchsetzt und das Beamen wird erfunden und ich komme von der Couch direkt auf die Bühne beamen lassen in irgendeiner Stadt, nach dem Auftritt von der Bühne wieder auf Couch beamen, dann gehe ich es nochmal an.
Und was ist das, also ich erlebe dich jetzt einmal immer als Menschen, du bist jetzt eigentlich wirklich ein Corner, der sich so in den Vordergrund drängt und der so, den man jetzt halt mal, wenn man kennenlernt, automatisch als Bühnenmenschen wahrnehmen würde. Das bist du nicht. Du bist ein eher zurückhaltendes Persönchen. Ja. Du kannst dann schon mal aus dir rausgehen, aber nur, das ist jetzt nicht dein Grundnaturell, sag ich mal.
Ja, ich kann aus mir rausgehen, wenn ich die Leute kenne, mit denen ich zusammen bin und denen ich es gut kenne. Dann kann ich manchmal ein kleiner Treiber auf sein.
Das klingt ja fast ein bisschen neckisch. Naja, aber hat der, und deswegen ist dann die Bühne vielleicht so sehr Ausgleich, quasi so eine andere Figur, Günther Grünwald, dass der dann eben fällt. Deswegen, weil du das einfach privat nicht bist. Es gibt ja viele, die sind immer in der Selbstdarstellung und da ist die Bühne nur ein Teil quasi dieser ewigen Selbstdarstellung. Das bist du ja nicht. Ja. Ist dir das abgegangen oder ist es das Lachen von den Leuten? Oder ist es, also kannst du das überhaupt benennen oder ist es einfach der?
Das ist psychologisch sehr interessant, was du sagst. Habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber das auf der Bühne einfach Sachen sagen, Sachen machen können, wo man im Privaten nicht machen darf, das hat natürlich schon was. Absolut. Bei mir ist es nicht so schlimm. Ich glaube, der Sigi Zimmerschied hat einmal gesagt, wenn er die Bühne nicht hätte, darf er mit der Spitzhacke durch die Nachbarschaft ziehen. Also so wild ist bei mir nicht, aber ein Ausgleich ist das wahrscheinlich durchaus, ja.
Vielleicht auch deswegen, also ich habe es deswegen gefragt, weil ich glaube ich niemanden sonst kenne, bei dem ich das Gefühl habe, dass die Bühnenfigur und die private Figur so weit auseinander ist. Vielleicht nur bei Matthias Egersdörfer oder so. Ja. Das ist auch immer, das ist also ein wahnsinnig kluger und angenehmer Zeitgenosse. Ja. Und dann geht er auf die Bühne und hat das Gefühl, oh Gott, der vernichtet jetzt die Menschheit und zwar alleine.
Er nimmt Geiseln jetzt.
Ja, genau. Also, und bei dir ist es ein bisschen so, dass das auch, und da haben wir gedacht, vielleicht ist das, darum habe ich das gefragt, ob das der Grund sei, Kant, dass du praktisch über diese Jahrzehnte dieses alte Ego auch für dich selber so ein Platz ist, wo viele Sachen stattfinden, die dir einfach gut tun.
Das hat bestimmt eine seelische Reinigungskraft oder sowas auf der Bühne mal krachen lassen und ordentlich losblären.
Du hast ja, wenn man diese klassischen Günther Grünwald Nummern, wir haben ja gemeinsam früh in deiner Sendung auch gearbeitet und geschrieben so miteinander. Und da ist mir immer aufgefallen, das habe ich immer bewundert, dass du ganz genau weißt, wie so eine Grünwald-Nummer geht. Also, dass du, es gibt ja so Kollegen, die machen früh so aus dem Erleben, so wie ich, beobachtest was und dann setzt es um, aber ich weiß nie genau, wie werde ich das bauen? Das entwickelt sich dann. Bei dir habe ich immer das Gefühl gehabt, du weißt ganz genau, es kommt irgendein Thema und dann weiß der Günther, wie geht eine Grünwald-Nummer. Ist das ein bewusster Vorgang oder ist das, quasi entstanden aus einem, dass das einmal erfolgreich funktioniert hat und dann macht man Copy-Paste quasi?
Es hat sich einfach so eingespult. Also das ist, wir sagen ja schon ab und zu Leute, dass ich einen eigenen Stil habe.
Ja, total.
Und der hat sich einfach eingespult. Aber nicht aus Erwägungen heraus. So wollen das die Leute haben, dann mache ich es so. Sondern das ist einfach, ich habe das Glück gehabt, dass die Art von Humor, die mir taugt, dass das noch mehrer Leute taugt. Also weil dann halt sagen, das kommt nicht so gut an, jetzt mache ich was anderes, das glaube ich, hätte ich nicht kennen. Und ich glaube, das sieht man auch Menschen an oder auf der Bühne, dass er das macht, was er machen will. Mhm. Es gibt ja auch, ich wüsste jetzt ein Beispiel, aber sage jetzt natürlich nicht, weil ich den Kollegen sehr gern mag. Es gibt Leute, die sind eigentlich eher Schauspieler und die gehen auf die Bühne und dann spielen sie einen Kabarettisten. Mhm. Und das ist manchmal, finde ich, ein bisschen schwierig.
Aber du bist trotzdem ja ein sehr guter Schauspieler. Also dieses Gadget, die du spielst, das waren ja jetzt nicht nur, obwohl wahrscheinlich immer dieser grünwaldsche Humor schon gesetzt ist, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, das taugt dir total. Also Rollen zum Spulen,
absolut,
wo du nicht der Günther sein musst.
Ja, quasi, und oder auch das verschiedene Alter. Rollen.
Ja, genau. Also
gerade einen Volldeppen spulen, weil ich in echter keiner bin.
Ja, genau. Das ist natürlich gerade bei dir wahnsinnig weit weg voneinander. Genau. Gerade da. Aber das war ja am stärksten. Song
viele Leute. Und die Schauspielern habe ich ja nie, auch bloß im Ansatz irgendwie gelernt oder so. Also halt nur manche Figuren ein bisschen durch Abschauen. Also irgendwelche Rollen in Filmen gesehen und zum Beispiel den Psuffern spielen oder sowas. Das ist, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, das ist ein Amerikaner, der ist schon lange nicht mehr aktiv, der ist viel älter wie ich und der macht sicher nichts mehr, aber den habe ich mal in einem Interview gesehen und dann hat er von einer Sekunde auf die anderen hat er einen Psuffern gespielt und mit so wenig Mittel, das hat mich total fasziniert. Er hat auf einmal immer einen starren Blick gekriegt, mit dem Mund komische Bewegungen gemacht und so und so ein leichtes katatonisches Dings und so und da haben wir, genauso muss man den spielen, genauso macht man das und ist von dem eigentlich geklaut. Natürlich dann hat er noch ein bisschen mehr übertrieben mit dem Bamberger und so. Aber solche Rollen oder sowas habe ich schon viel geklaut einfach.
Hast du die geklaut aus, eben jetzt sagen wir mal, aus Filmen und aus anderen Komödianten oder hast du die auch geklaut aus dem realen Leben, dass man so Typen irgendwie gesehen hat oder was weiß ich, jetzt vielleicht wirklich einen Schulhausmeister oder irgendwie solche Leute und hat man gesagt, wenn ihr mal, dann so?
In der Rückschau immer.
Okay,
das ist zum Beispiel, wie, der Bamberger hat ein ganz klares Vorbild. Den war ganz früher, hat es das Altstadtfest in Ingolstadt gegeben. Das ist dann zum Bürgerfest ausgeweitet worden. Aber ursprünglich war es auf einem sehr kleinen Platz, war es das Altstadtfest, da haben auch Bands gespielt. Und das ist an der Hohen Schule in Ingolstadt ist das. Und da waren die Toiletten drin. Da haben die Leute aufs Klo gekommen in der Hohen Schule. Das war ja früher das, wie Ingolstadt eine Universitätsstadt war, war das eine Universität, also wie es eine richtige Universitätsstadt war. Und da war das Klo drin und da war der Hausmeister von der Hohen Schule, der ist davor gestanden und der hat ihm einen Mantel gehabt, einen grauen Mantel, so einen Lederhut aufgehabt, abgefüllt wie wirklich wie eine Natter und hat alle Leute, die reingegangen sind, blöd angeredet. Jetzt Hände waschen danach. Gell? Schau, da ist es Samenklo, geh weiter, dann über fix alles zum 10. Mal. Und das war, ich bin dann ein paar Meter neben ihm stehen geblieben und habe ihm eine Zeit lang zugeschaut, weil das so faszinierend war. Mhm. Und da ist dann irgendwann der Bamberger draus entstanden.
Hast du den gesehen, in der Zeit, als du das schon gemacht hast,
viel früher.
Und das ist, glaube ich, das ist so was, wo hast du einmal das Gefühl, dass man durch, das ist also ein komisches Vorgehen im Leben, dass man, ich habe mich zum Beispiel, als ich jünger war, immer gefragt, als ich das noch nicht gemacht habe, warum bleibe ich immer wo stehen und schaue was an und die anderen gehen weiter. Ich habe das nicht gewusst, warum das so ist. Ich habe mir gedacht, warum fasziniert jetzt mich das? Ja. Und später habe ich dann aber begriffen, wofür ich das brauchen konnte quasi, aber erst viel später.
Ja. War das bei dir auch so? Absolut genauso. Das ist, wenn ich in einem Café oder was drin geguckt bin, habe ich Leute gesehen, die ein Buch gelesen haben. Habe ich mir gedacht, spinnt's ja. Buch lesen kann ich daheim auch. Oder wenn ich jetzt eine Sicht, die in ins Handy reinschauen. So, ja, Kruzifix, da sind überall Menschen, die man anschauen kann, die nicht mehr zuschauen kann. Ja. Warum sollte man da irgendwo Buch oder Handy anschauen oder sowas? Also, das war mir schon ewig klar, dass ich wahnsinnig gern zugeschaut habe.
Wolltest du eigentlich in der Zeit, wo du das mit der Gitarre angefangen hast und wo du eine Band spielen wolltest und so, wolltest du eigentlich da in erster Linie gut werden damit oder wolltest du berühmt werden?
Eigentlich natürlich eine Mischung aus beiden. Also nur vor sich hinstopseln und kein Menschen interessiert, war schade gewesen. Und wir haben da natürlich auch Publikum gehabt. Aber ich will berühmt werden und was mache ich dazu? Kontrabass oder Querflöte oder doch Elektrogitarre, das war es nicht.
Na, aber berühmt werden deswegen, also ist es dir gegangen um die, jetzt waren wir wieder bei ein bisschen Psychogramm, um die Aufmerksamkeit? Also bist du jemand, der das braucht hat oder braucht in seinem Leben, dass die Leute dass die Aufmerksamkeit da ist oder die Bewunderung? Oder ist das nur ein Teil halt, weil halt so Berufe, die halt auf Bühnen und so stattfinden, weil das einfach mit dabei ist?
Ja. Also am Anfang war es sicher Musik. Ich wollte schon, Musik also machen bist, und so.
Du kamst von der Leidenschaft, genau, du kamst jetzt nicht vom Sigt mich wer, ich bin da.
Das erste Mal so, jetzt lassen wir lange Haare wachsen, dann kaufen wir bunte Klamotten und dann kaufen wir nur das Gitarrenbuch von Peter Bursch. Mhm. Das war die falsche Reihenfolge gewesen.
Die aber bei vielen ja so ist.
Genau, ja.
Aber das war bei dir gar nicht.
Das war bei mir überhaupt nicht. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, wenn die Leute unten klatschen oder später dann auch noch bei den Ansagen, wenn die Leute lachen oder sowas, dass man das wahnsinnig gut tut. Also das ist wahrscheinlich so aus der Kindheit, aus der Jugend daheim noch. Also mein Vater hat mir Seiten applaudiert daheim oder so, sondern das ist in die andere Richtung gegangen. Mei, ist der Bub blöd.
Das war die Grundhaltung, oder?
Genau, ja.
Gut.
Und weil sein Freund hat zwei Söhne gehabt und die waren das Beste überhaupt. Da hat er immer zu mir gesagt, so willst du werden, dass wir die zwei. So willst du weißt, dann weißt du was. Aber das ist ja... Und von dem her hat es halt dann schon gut da, wenn man eine positive Resonanz auf sein Tun kriegt.
War es bei euch lustig daheim?
Für mich nicht. Mhm. Aha, nein, nicht so wahnsinnig lustig.
Was war das Erste, was dich zum... Also ich zum Beispiel, ich habe vor kurzem mal wieder drüber nachgedacht, weil so die ersten Musiksachen, die mich fasziniert haben, die war sie relativ präzise, so wie bei dir auch. Aber was mich so als erstes wirklich zum Lachen gebracht hat, wo ich quasi, also auch ohne, dass andere dabei waren, die gelacht haben, sondern wirklich man selber so gedacht, das war bei mir lustig. Also hätte der Pumuckl sein sollen, war es aber nicht, weil das hat mich zu sehr beschäftigt, wie das geht. So, da war ich gedacht, wow, das ist eine krasse Figur. Da habe ich aber nicht gelacht. Aber so das Erste, wo ich, glaube ich, richtig lachen habe müssen, war so, da gab es am Sonntag Nachmittag so eine Sendung, die hieß Väter der Klamotte.
Ja, klar.
Und das war eigentlich also Slapstick.
Also
ich habe für einen intelligenteren Humor hat es dann doch noch erstmal überhaupt nicht gelangt. Sondern ich bin einfach wirklich definitiv einer, der kommt davon, dass jemand auf die Fresse legt, quasi, wo man nicht damit rechnet. Und das war es. Bei mir war es also Väter der Klamotte. Was war bei dir so das Erste, wo du dich erinnern kannst, dass du gesagt hast, also dass du aus einem rausbricht, so dieses, jetzt muss ich wirklich, jetzt reißt es mich gleich. Weißt du,
das ist, mein Vater war bei seinen Freunden wahnsinnig beliebt oder sowas. Weil,
da war er lustig, oder?
Da war
er
total lustig und so und alles. Und aus dem Humor hat er ihm offensichtlich taugt, weil wir haben ein paar Schallplatten daheim gehabt von einem Franken, der hat Herbert Hiesel, hat der geheißen. Herbert Hiesel und von einer Münchnerin Ida Schumacher. Von dem her sieht man schon mal den Altersunterschied zwischen uns. Mhm. Das waren als Kind meine ersten humoristischen Sachen, da wo ich gesagt habe, ja, spinnt der Peppi, ist das lustig und so. Und das war immer die erste Schallplatte und im Fernsehen, das war dann ja viel später, für mich viel später, Väter der Klamotte, die hat mir natürlich auch gefallen. Also das ist die Akrobatik von den Typen, wie die aus dem Stand auf dem Rücken flirren und sowas, wo du sagst, warum steht der wieder auf? Das geht ja gar nicht.
Der Bud Spencer dann später.
Genau.
Einfach, wie viele Leute sind da gestorben in so einem Film? Ich denke mal, das machen wir, weil man halt so redet über die Gewalt im Fernsehen und in den Medien. Denke mal, bei Bud Spencer, da gab es so Wirtshaus-Szenen, da sind einmal innerhalb von 3 Minuten Einfach mal 100 Leute nicht mehr aufgestanden.
Ja, genau. Und einer mindestens 14 Stuhl auf dem Schädel gekriegt, der zerborsten ist.
Und was war jetzt das Erste, wo du sagst, da habe ich lachen müssen? Kannst du, also so gibt es so einen Herbert-Hiesel-Moment?
Mhm. Ein Herbert-Hiesel-Moment, das war ein Dings, eine Nummer vor allem. Eigentlich war es ja mehr oder weniger ein Witzeerzähler. Okay. Das habe ich bloß damals nicht gewusst, weil später halt Fips Asmussen und so. Genau. Und da war Dings, dass er bei der Bundeswehr ist und die ganze Zeit also dann zu seinem Vorgesetzten muss und er sagt dann bloß immer, ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Und der Vorgesetzte sagt immer, was ist der Merz, da hast du mal zu, was ist denn los? Ja, wo ist er denn? Und sagt die so lange, bis sagt, mit einer können wir nichts anfangen und gibt ihm einen Entlassungsschein. Und er sagt, da ist er ja, der Entlassungsschein.
Aber klassisch gebaut, würde man sagen, als Humorhandwerker. Ja. Besser geht's eigentlich nicht. Ja. Und die, wie du dann angefangen hast, selber Kabarett zu machen, hast du, also ich kann mich nur erinnern, ich habe das Programm mit beiden Beinen in der Scheiße.
Mhm, das war es mit zwei.
Das war das zweite schon. Das erste war so, sagen wir mal so, Geheimtipp-Programm schon, hat man immer so gehört, da gibt es ja. Und dann, also als ich so eingestiegen bin und das erste Mal gesehen habe, auch lustigerweise in der Melzerei, wo ich dich jetzt auch wieder gesehen habe mit der Band. Das ist aber wirklich jetzt fast wahrscheinlich 40 Jahre her oder zumindest 35. Da mit beiden Beinen in der Scheiße, da kam so eine Urgewalt daher. Also man kannte ja so dieses Gerhard Polce an bayerischem Kabarett und es gab, sagen wir mal, das Ottfried Fischer Kabarett.
Ja,
und dazwischen gab es eben zu der Zeit vor allem so Fips Asmussen und so. Im Fernsehen gab es noch diesen Techtmeier und so Sachen.
Genau,
so Sachen. Also nur, dass man mal so einen Rahmen hat. Und dann kamst du mit dieser Urgewalt und mit diesem Sigi und Choco Sachen und natürlich mit einem, nennen wir es mal, etwas schulhofartigeren Humor. hast du das, als du dir das ausgedacht hast, hast du das selber für dich geprobt eigentlich? Ich habe mich immer gefragt, ob man sowas, also ob man so Figuren wie dieser Sigi und der Choco und die elektrischen Fensterleder und was ist da, unvergessene Wortspiele, die ich in meinem Leben lang nicht vergessen werde, was ich immer noch sage, ich kann immer noch nicht das Wort Fensterheber sagen, geht nicht, ich sage immer Fensterleder. hast du das probt?
Nein.
Keine Minute.
Nicht im Ansatz. Ich habe die Texte, habe mal halt ausgedacht und aufgeschrieben. Damals nur zuerst mit Hand, dann mit Schreibmaschine, was, wie du weißt, die Hölle ist, wenn du einen Block umsteigen musst, da musst du Schere rausholen. Und nur aufgeschrieben. Ich habe das kein einziges Mal geprobt. Ich habe das auch nicht laut aufgesagt. Ich habe es einfach für mich auswendig gelernt. Und das Publikum war immer die Ersten, die wo das dann vorgetragen mitkriegen. Weil es gibt ja Leute, die es dann einer Frau vorspulen oder ein paar Freunde oder so und Dings und sagen, was hältst du da davon? Oder einen Regisseur haben oder irgend sowas habe ich auch mein Leben lang auch nicht gehabt. Das hätte ich nicht können. Das ist, ich brauche ein paar Leute mehr und ich muss wissen, die haben Eintritt zahlt dafür, dass sie mich sehen.
Ist das so?
Ich kann nicht Straßentheater machen oder so Straßenkunst. Auf der Straße mich einsteigen und dann für die Leute was machen, die dann weitergehen oder sonst irgendwas. Ich brauche die Vereinbarung, dass sie bei mir da sind und ich bin da, weil sie gekommen sind. Und das ist
aber lustig, wahrscheinlich oder?
Logisch, aber trotzdem vielleicht auch eine kleine Fehlleistung, weil geistige, weil eigentlich war es ja ideal, dass man sagt, Mensch, ich probiere es aus, vor Leuten, die mich nicht kennen, kann dann auch nichts schief gehen oder so, aber...
Ja, aber es spricht halt dafür, dass man, ich würde jetzt mal sagen, so, dass du einen Rahmen brauchst immer, oder?
Also genau,
weil du immer null exzentrisch bist, ich glaube, du kamst nicht auf die Idee, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, in einer lustigen Runde das Wort zu führen und da jetzt was auszuprobieren von deinen Sachen. Auf die Idee kämpfst du nicht. Du sitzt da und trinkst in Ruhe dein Bier und wenn dir jemand anspricht, kann es sein, dass du dich zu einem Gespräch hinreißen lässt.
Ist man nett zu den Menschen und sowas, aber wenn mit Freunden sind, rede ich auch mehr.
Das heißt, es ist quasi doch immer auch eine Form von Sicherheit, oder?
Absolut, ja.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass du die Sicherheit auch hättest, im quasi unvereinbart jetzt da einen rauszuballern. Das glaube ich, weißt du gar nicht. Fandest du wahrscheinlich auch unverschämt auf eine Art, oder?
Ja, nein, das ist wahrscheinlich genau das. Also das habe ich mir immer gedacht, die irgendwo umsonst auftreten oder so, das hat nichts mit Geiz zu tun.
Nein,
absolut gar nichts. Sondern einfach ist, muss der Rahmen, die Vereinbarung muss getroffen sein.
Jetzt, ich mag jetzt nicht zu sehr psychologisieren, aber wenn du vorhin erzählt hast, dass dein Vater dich eigentlich ja so klein gehalten hat, aber lustigerweise, der hat es ja gemacht.
Ja,
also
ja,
draußen quasi.
Ja.
Also sprich, hat er dafür gesorgt, dass er dadurch kein Vorbild war für die vielleicht auch. Ja? Auf der einen Seite sie aufführen wie ein Backel Kunsthund und auf der anderen Seite die Leute klar halten. Das wolltest du vielleicht einfach auch nie werden. Du wolltest vielleicht einfach nicht werden wie er, vielleicht kann
das
sein.
Das sowieso nicht. Also von der Kindererziehung über sonst, wie man mit Menschen umgeht und wie man ist oder so, das da war er mir kein Vorbild. Von dem her muss ich ihm absolut dankbar sein, weil vielleicht war jetzt, hätte ich irgendeinen Beruf machen, den ich nicht mag eigentlich, weil man ja seinen Weg gehen muss und sowas. Und mir war es halt schon irgendwie, nein, ich will das anders und will das anders. Und von dem her ist er natürlich auch der Grund und auch der Auslöser, warum ich das dann wahrscheinlich irgendwann gemacht habe. Und von dem her, das ist große Dankbarkeit.
Ja, hast du... Ich habe zur Zeit, was liegt es an dem Älterwerden, ich weiß es nicht, habe ich manchmal so, sitze im Auto, wenn ich wieder irgendwo hinfahren muss, dann denke ich mir, was hätte ich denn noch werden können? Also lange Zeit war ich der Meinung, dass ich ein veritabel guter Fußballtrainer, obwohl ich keine Ahnung habe vom Fußball, aber so von der Tätigkeit, dachte ich mir, das könnte ich bestimmt so irgendwie mit ein paar Burschen da, die so motivieren und dass sie alle eine gute Zeit haben und dann gewinnen, das könnte ich, glaube ich. Oder was ich nie gedacht habe, vielleicht Politiker oder so, das nicht. Aber hättest du ein Alternativbild von dir, außer Rockmusiker,
das hauptberuflich? Ist insofern lustig, weil ich da auch oft drüber nachgedacht habe. So, und jetzt war ich nochmal 20 oder irgend sowas und ich habe alle Möglichkeiten. Ich kann jetzt von Gehirnchirurg bis zum Astronauten, kann mir jetzt raussuchen, was ich werden will. Und ich hätte immer wieder genau das gemacht, was ich gemacht habe und vor allem auch, wie es gemacht habe. Also immer zu zweit mit dem Franz, der eben verstorben ist, unterwegs sei, ohne Bühnenbild, um sexy hinkommen, Dingsanlage einstellen und dann bis zum Auftritt warten. Keine Couch im Hintergrund oder irgend sowas noch, weil ich immer gesagt habe, viel lustiger wäre das Programm nicht mit einem Bühnenbild. Und das war schon immer meins, allein auf eine schwarze Bühne stehen und quatschen, ohne großen Aufwand, ohne Mario Bart, Feuerwerke und sonst irgendwas. So ist alles gegeben, hat alles seine Berechtigung, gibt viele Leute, denen das sehr gut gefällt und dem ist es komplett in Ordnung. Aber ich hätte es wirklich exakt genauso gemacht, wie ich es gemacht habe. Ist das die pure Beschränktheit und Dummheit oder ist das einfach, weil ich mich wirklich so wohl gefühlt habe damit? Ja.
Weil es einfach zusammenpasst, wahrscheinlich. So, zu dir einfach passt so. Dann passt du ja, ich kann mich nur erinnern, dass ich weiß gar nicht mehr, ob es irgendeine Firmenveranstaltung oder was war, wo wir gemeinsam waren und da hattest du relativ große Fluchttendenzen schon währenddessen. Und dann bist du, das werde ich nie vergessen, du warst im Auto gesessen, als drin noch Leute geklatscht haben. Also du bist wirklich raus und weg. So.
Das hat schon passieren können, ja.
Ja, und da habe ich mir dann gedacht, weil ich brauche zum Beispiel relativ lang nach Auftritten, bis so das Adrenalin wieder weg ist. Also ich kannte jetzt nicht... was ja auch die große Gefahr ist dieses Berufes natürlich, weil man neigt dann zum Getränk und bis das dann irgendwann soweit ist, man halt Psuffer und das muss man natürlich irgendwann in den Griff kriegen, habe ich kein Problem damit, aber es dauert lang. Also wenn jetzt um, sagen wir mal, halbe elf ist die Show aus, also vor eins, halbe zwei so, kannte ich jetzt nicht schlafen zum Beispiel. Dann habe ich immer gedacht, wenn du dann jetzt gleich heimfährst, und dann bist du ja quasi, sagen wir jetzt mal, von München bist du in einer Stunde, bist du daheim, dann bist du um 23:30 daheim. Und dann?
In der Regel gehe ich dann ins Bett.
Echt?
Dann lese ich was und Dings. Das ist, ich weiß auch wieder von Kollegen, die wo sagen, hey, der braucht, der bin drunter, kommt, oh, ich bin nur ganz drin und so. Und bei mir ist halt auch so, um 8:01 habe ich mich nur mit dem Veranstalter unterhalten und dann hat er gesagt, du, die machen schon das Licht aus drin. Und dann gehe ich rein und spui. Also ich kenne auch Leute, die hinter der Bühne auf und ab tigern, jetzt muss ich gleich raus. Haben Lampenfieber oder sowas.
Hast du das noch nie gehabt?
Habe ich noch nie im Ansatz gehabt.
Lampenfieber? Also Kennst du gar nicht?
Kenne ich gar nicht. Mhm. Es kommt ein kleiner Adrenalinschub, wenn ich auf Bühne gehe, was aber Vorteile hat, weil man einfach wacher wird. Ja,
so nicht drumstehen.
So, fangen wir an. Das war ein Ding. Also da kommt ein kleiner Adrenalinschub und dann ziehe ich das Programm durch. Und sobald ich hinterm Vorhang wieder verschwunden bin, bin ich total herunten. Echt? Also da.
Aber auch wieder wahrscheinlich, weil es auch diese, weil es allen so am Kastel ist. Also es sind dann diese zwei Stunden, dann ist das für dich da verortet und dann war es das halt auch wieder.
Da bin ich der und draußen bin ich der andere.
Aber das ist schon beneidenswert ein bisschen, weil
ich weiß gar nicht, ja.
Aber doch, ich bin schon beneidend. Also ich weiß, warum du sagst, du weißt, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, dass man auf den Gedanken kommen könnte, das hat, jetzt fällt mir kein anderes Wort da, erst dieses blöde, moderne Wort, dass es ein bisschen was Abgefucktes hat, natürlich. Mhm. Also, dass man quasi nicht so mit Leidenschaft dabei war, weil man all diese psychischen Probleme nicht hat. Aber so sehe ich das zum Beispiel gar nicht, sondern ich sehe es aus einer Mischung aus natürlicher Professionalität, die ja auch wichtig ist, und auf der anderen Seite halt diese Fokussierung. Ich sehe es eher als Fokussierung, dass du halt in den zwei Stunden das dann zu 100% bist, aber halt auch nur da.
Die Fokussierung, da muss man allerdings auch aufpassen, weil ich die eigentlich gar nicht so habe. Das ist, sobald ich ein Programm öfters gespielt habe, dann hat es mir schon passieren können, dass ich mit den Gedanken schwaff ab. Und das ist mir im Lustspielhaus einmal passiert, dass ich auf der Bühne stehe, spiele mein Programm und überlege, verdammt, morgen, ja gut, das kann ich in der Früh dann absagen. Und okay. Zack, und dann war das Programm weg. Also, und das ist, sowas ist mir auch schon passiert und sowas. Also, da.
Im Einkaufszettel durchgegangen bin im Kopf.
Ja.
Und dann hat aber jemand was zwischengerufen. Mhm. Und ich habe überhaupt nicht gewusst, auf was der Zwischenruf jetzt erfolgt. Aber da habe ich, das weiß ich noch, das war meine Verehrung des Programms, das erste Musikkabarettprogramm, über das ich dann so jahrelang auf Tour war, wo man dann so, was weiß ich, 300, 400, 500 Mal das gespielt hat oder so, dass ihm das da passiert. Aber ist es dann, was ist es dann in dir, in welcher Gehirnregion wird dann quasi das Programm abgespielt? Hast du da einen Zugriff eigentlich? Also denkst du während dem Spielen über das nach, was du machst, oder ist das ein Automatismus?
Danach dann nicht mehr, da war es kein Automatismus mehr, sondern ich war dann wirklich immer sehr konzentriert.
Ach, das hat war dann quasi eine Lehre.
Das war Hallo Wach.
Weil das furchtbar angefühlt hat.
Das hat sich grauenhaft angefühlt, weil ich wirklich nichts mehr gewusst habe. Und ich habe bloß gewusst, dass ich jetzt schon 20 Minuten gespielt habe. Und es war weg. Und dann habe ich so lange rumgestammelt, bis mir eine Nummer aus der zweiten Hälfte eingefallen ist. Und dann habe ich praktisch die Hälfte von der zweiten Hälfte habe ich gespielt.
Oh Gott.
Und in der Pause war halt dann das Problem, wie bastelt jetzt das wieder zusammen? Hoffentlich fällt mir jetzt der Rest vom ersten Programm und dann muss ich schauen, dass das aber mit der anderen Hälfte vom zweiten Teil, wo ich jetzt nicht gespielt habe, wie baue ich das zusammen? Irgendwann, ich stirb da in der
Garderobe. Also Stress, das erste Mal so richtig Stress.
Richtig Stress, und von dem her war es eigentlich immer so auf der Bühne, dass ich dann schon wirklich konzentriert war und da mitgedacht habe, das ist jetzt gut angekommen, okay, muss der merken, wenn man einen Schlenker macht, ein bisschen improvisiert. Und da sind ja bei mir oft die sehr lustige Sachen auch entstanden, eben durchs Improvisieren vor die Leute. Aber du brauchst jetzt erst einmal was, weil du Dings sehr Dings gesagt hat, Rudi Carrell, du kannst bloß was aus dem Ärmel schütteln, wenn du vorher was neider hast. Ja, das ist ja so. Kein dummer Spruch. Ja.
Was du gar nicht magst, vermute ich jetzt mal, weil es, wenn man deine Tourpläne die letzten 20, 25 Jahre angeschaut hat, hat man das Gefühl, es handelt sich um einen klassischen Heimschläfer.
Mhm.
Du wolltest nie so auf Tour sein, so richtig, oder?
Ums Verrecken nicht. Das ist.
Darfst aber eigentlich, muss man jetzt fast sagen, froh sein, dass das mit der Rockmusikkarriere nicht geklappt hätte.
Das hätte sonst nicht anders funktioniert. Ja, das war dann vielleicht auch was anderes gewesen mit der Band.
Mit den anderen,
so.
Okay.
Kann man schlecht sagen oder so. Aber ansonsten wirklich, wir sind auch schon nach Hamburg gefahren, haben gespielt und danach wieder heimgefahren. Da waren wir halt in der Früh wieder daheim. Haben wir auch gemacht. Der Franz hat den Vorteil gehabt, der ist nicht müde worden beim Autofahren und so. Und wir haben es dann nicht ein paar Mal, wenn wir, was weiß ich, in Österreich gespielt haben und haben zwei Tage im selben Dings im Posthof oder irgend sowas Tage hintereinander gespielt, dann war es blöd, hin und her zu fahren. Und das hat mich schon immer total genervt.
Dann, und was nervt dich da so?
Was macht man den ganzen Tag?
Ja, okay, du weißt nicht,
da, wie oft kannst du Fußgängerzone rauf und runter gehen, bis dann endlich... halb drei ist, wo du sagst, jetzt hocke ich mir in einen Kaffee rein. Mhm. Wie viel Kuchen kannst du nicht fressen in den blöden Schädel? Also das, und viele Leute haben gesagt, ja, mach, geh halt ins Kino, das ist ja super, kannst ins Kino gehen. Nein, Kino ist privat, unterwegs sein ist Beruf. Das habe ich nie verquicken können, verquicken mengen.
Und wenn man, hast du auch keine Romantik diesem Thema? Also es gibt ja viele, die haben so diese Tourromantik, dass man eben sagt, man ist eben jeden Abend dann, die Abläufe sind eben schon immer gleich, man geht eben dann, das hast du gar nicht, das hat für dich überhaupt keine Romantik, das ist eher erschreckend.
Heute hier, morgen da.
Ich bin kaum da, muss ich fort.
Nein, es hat nichts Romantisches.
Hast du deswegen warst du immer zufrieden damit? Es gibt ja viele Kollegen, die sagen, ja, Bayern spiele ich schon, aber ich will unbedingt in Hamburg, in Berlin, in Zürich, überall will ich stattfinden und dort mir mein Publikum erspielen. Das ist bei dir, glaube ich, zwar ein bisschen passiert so, durchs Fernsehen vermutlich, aber du hast es nie forciert, oder?
Es war vor allem eigentlich am Anfang, da wo in Bayern auch bloß 20 Leute gekommen sind, da habe ich dann in ganz Deutschland
gespielt, wo 20 Leute
kommen. Überall 20 Leute gekommen und sowas. Außer in Osterholz, das muss ich auch sagen. Da habe ich mal gespielt, da sind drei Leute gekommen. Und und ansonsten war das einfach, wer mich engagiert hat, da bin ich hingefahren. Okay. Also vollkommen wurscht, wo das war. Und dann hat irgendwann ist das gekommen, dass ich bekannter geworden bin und ein bisschen Fernsehen gemacht und dann sind in Bayern viele Leute gekommen und dann haben wir gedacht, jetzt muss ich endlich nicht mehr nach Bremerhaven fahren, wäre 20 oder 30 Leute. Hat sich dann zwar irgendwann rausgestellt, also ich habe dann in Berlin auch öfters gespielt, da sind da auch ein paar hundert Leute gekommen und habe ich halt dann ein paar Städte, habe ich dann halt noch gemacht oder Frankfurt oder sowas oder viel Österreich-Termine, weil es in Österreich einfach, du kennst es, macht es einfach Spaß zum Spielen. Spaß. Da habe ich das Gefühl, das ist ein Kabarett, erfahrenes Publikum, die sind freundlich, die sind höflich, keiner haut da auf die Schulter und blärt. Foto, machen wir Foto.
Jetzt ist das blöd, kommen wir es wieder nicht. Vorhin haben wir darüber geredet, dass du aufgehört hast und nochmal überlegt hast, ob du nochmal Programm machst. Was man irgendwie verstehen kann. Beim Fernsehen hast du aufgehört, hast du da den Moment auch gehabt, dass du sagst,
Fernsehen ist mir nicht abgegangen, mir sind die Leute abgegangen, mit denen ich Fernsehen gemacht habe. Die ganzen Redaktion, der Regisseur und sowas, die gingen, wir treffen uns aber nach wie vor in gewissen Abständen, gingen miteinander zum Essen, dann passt das auch. Aber die Leute sind mir abgegangen, das muss ich wirklich sagen. Aber die Sendung machen, nach der Sendung ein paar Tage Ruhe geben und dann hat schon langsam wieder anfangen. Und was machen wir in der nächsten Sendung? Dings und Sketche schreiben, geschrieben kriegen von Autoren, die dann halt umschreiben und dieses Brumm, die ganze Zeit. Also das ist mir nicht abgegangen. Das Einzige, was wirklich Spaß macht, das ist zu einem Podcast zu dir kommen, Schlachthof, da hiege, einfach eine Solonummer spielen müssen, ein bisschen unterhalten.
Gast sein. Ich habe so eine große Lust jetzt bekommen, dass ich so wo Gast bin.
Das glaube ich, weil man mit deiner Sendung die Verantwortung, was du hast und alles. Ist,
genau.
Und du musst die Fäden, Dings und so. Und ich hocke halt dann dort, jetzt, wenn ich irgendwo Gast bin und lass das halt auf mich zukommen. Ja. Und wenn der sagt, jetzt, dann mache ich meine Solo-Nummer und wenn ich fertig bin, gehe ich wieder hin.
Kann das sein, dass du dich so frei fühlst? Also ich habe, nur auf das Konzert zurückzukommen, wo ich dich gesehen habe, gedacht, das fühlt sich so, du hast dich so frei angefühlt. Ich habe mir gedacht, so, es ist doch super, wenn man sagen kann in seinem Leben, dass man in diesem Alter, wo die meisten durch ein Leben von Zwängen noch zwänglerischer sind, als sie jemals waren, dass man genau das Gegenleben führt, oder? Ich habe mir gedacht, boah, so frei habe ich die, glaube ich, noch nie irgendwie gesehen bei was. Empfindest du dein Leben als frei gerade?
Ja, absolut. Ja.
Super,
klar. Eigentlich,
oder?
Selber entscheiden können, das ist... ich war ja nie der Schlagersänger, der das Geld so rausgehauen hat, wie es reingekommen ist und dann hat nach ein paar Jahren überrascht festgestellt, dass es sowas gibt wie Steuern und dann sich auch mal ein Jahr in den Knast hocken oder so, wie Steuerhinterziehung und so ein Zeugs. Das habe ich einfach nicht geschickt und gut gemacht, sondern einfach total konservativ, weil ich gesagt habe, mich interessiert der Geldzeug nicht. Ich investiert jetzt nicht in Immobilien im Osten und auch nicht Schweinehälften oder Schiffsanteile oder sowas, weil ich dort zu blöd bin. Gott sei Dank. Wirklich. Und ich wollte halt keinen Berater, der mit dem Schnauzbart und mit dem Goldkettel kommt und sagt, ich hab da eine Sau an der Hand, tu das sagen, das ist geil, was du jetzt zulegst. In zwei Wochen hast du das Dreifache. Vierfache, wenn es ganz schlecht läuft, das Dreieinhalbfache. Das war ich nie. Und von dem her habe ich da gut vorgesagt und dass ich jetzt wirklich einfach machen kann, was ich mag. Und das ist das mit der Band auf der Bühne stehen, Kabarettnummern machen, aus ganz alte Kabarettnummern, neuere Sachen, dazwischen Musik machen, mit den Leuten rumblädeln auf der Bühne und sowas, wenn die dort und sie irgendwas fragen oder so.
Hast du eigentlich, das wäre meine Schlussfrage für unseren launigen Tag hier, hast du seitdem eigentlich eine neue Kabarettnummer nochmal geschrieben?
Ja, in der Zeit, wo ich mir gedacht habe, vielleicht mache ich nochmal was, da habe ich wirklich meiner Meinung nach eine grandiose Eröffnungsnummer geschrieben. Aha. Und eine hervorragende Schlussnummer. Mhm. Und aber da ich mir gedacht habe, ich hätte jetzt ja auch eben die gute Anfangsnummer, die gute Schlussnummer und dann dazwischen halt wieder so eine Art Best-of machen oder sowas. Aber da haben wir mir gedacht, nach einer Pause zurückkommen und ein Best-of machen, das war nicht das Richtige. Das ist nicht lässig. Da müsstet ihr wirklich wieder ein richtiges Originalprogramm machen, was, du weißt, das Kabarettprogramm, du magst zwar vor allem das meiste Musik, aber das, was dazwischen jetzt heißt, musst du auch irgendwann ausdenken. Musst du
irgendwann mal rauszuzeln.
Und zwei Stunden lustige Sachen ausdenken, da wo die Leute ununterbrochen lachen, das zirkt sich schon, bis man das hat. Und ist einfach anstrengend.
Vielleicht kriegen wir trotzdem irgendwann den Genuss dieser nur der Anfangs- und der Schlussnummer.
Das war mal wirklich eine Idee, ja.
Ja, also
war ein kurzer Abend, da
war für alle, glaube ich,
man noch was, wenn man was vorhat, kann man es machen.
Dann musst du halt doch irgendwann zwischen Haupt- und Nachspeise einfach so auftreten.
So Firmenveranstaltungen.
Ja, genau, der lustige Herr Grünwald,
gemacht,
ja. Der macht nur Anfang und Schluss.
Genau, so. Muss lange.
Jetzt sind wir am Schluss.
Machen wir einen Schluss.
Ja. Danke fürs Kommen, lieber Günther.
Ja, danke für die Einladung. Hat wirklich total Spaß gemacht und ich habe jetzt auf die Uhr geschaut und habe mir gedacht, naja, 10 Minuten sind rum. Ja, Dreck, eine Stunde ist rum.
Genau, und zwar ziemlich exakt. Wie es zu dir passt. Aha. Alles in Form.
Danke nochmal.